Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sondersendung zur Tübinger Mediendozentur 2019 bei Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute mit mir, Lisa Ellinger. Im Rahmen der diesjährigen Mediendozentur, bei der der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar zu Gast war, ging es unter anderem um die Frage Mensch und Maschine, wer programmiert wen? Und die Frage, was künstliche Intelligenz mit unserer Gesellschaft in Zukunft macht. Dass das Thema gar nicht so weit weg ist und direkt vor unserer Haustür ein riesiges Forschungszentrum zu künstlicher Intelligenz entsteht, damit haben sich 20 Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs Medienwissenschaft befasst. Genauer gesagt mit dem Projekt Cyber Valley. Dabei haben sich die Studierenden unter anderem die Frage gestellt, was überhaupt dahinter steckt und welche Auswirkungen das Projekt auf beispielsweise Mietpreise und die Lebensqualität in Tübingen haben könnte. Außerdem haben sich die Masterstudenten auch damit beschäftigt, was auf uns zukommen könnte, wenn menschliche Stimmen in Zukunft täuschend echt nachgeahmt werden können. Die Beiträge entstanden im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen und dem SWR-Studio Tübingen unter Leitung von Professor Bernhard Pörksen und SWR-Studioleiter Andreas Nahr. In der nächsten Stunde erwarten euch drei spannende Beiträge zum Thema künstliche Intelligenz und außerdem jede Menge guter Musik. Also bleibt auf jeden Fall dran.
Night falls with gravity. The earth turns from sanity. Taking my own. The friend I know leaves a lot. His name is Hope. I'm never what I like. I'm double-sided and I just can't hide. I kinda like it when I make you cry. Cause I'm twisted up. I'm twisted up inside. The horrors of the night melt away under the warm glow of survival of the day. Then we move on, my shadow grows taller along with my fears, and my frame shrinks smaller as night grows near.
Stand my ground, waiting for
the night's return. I'm never what I like. I'm double-sided and I just can't hide. My mind.
Das waren die 21 Pilots mit Semi-Automatic und Linkin Park mit Robot Boy. Wer übrigens auf den Text geachtet hat, hat vielleicht bemerkt, dass in Robot Boy außer im Titel gar kein echter Roboter vorkommt. Der Song handelt nämlich vielmehr von einem Menschen, der sich ein bisschen wie ein Roboter verhält. Aus Angst vor Ablehnung zeigt er keinerlei Gefühle und verschließt sich vor der Zuneigung seiner Mitmenschen. Einen echten Roboter gibt es dafür nun im ersten Beitrag. Oben bei der Sternwarte, nur wenige Meter unterhalb vom Studentendorf Waldhäuser Ost, liegt das sogenannte Cyber Valley. Spätestens seit der Kupferbaubesetzung hat den Begriff bestimmt jeder schon einmal gehört. Aber wissen die Tübinger eigentlich, was es genau damit auf sich hat?
Ohne zu wissen, was das ist, sollten wir das beschreiben.
Es sagt mir leider überhaupt nichts.
Ja, so halb. Also ich habe Ideen, aber ich glaube, so ganz sicher fühle ich mich damit auch nicht. Also es geht irgendwie um ein Forschungszentrum zu künstlicher Intelligenz, glaube ich. Und ich habe gehört, dass irgendwie Amazon zum Beispiel kommen soll.
Es glitzert und es ist stahlblau und voller Glas.
Stahlblau und voller Glas. Das Max-Planck-Institut ist das Herzstück des Cyber Valleys. Hinter der modernen Fassade arbeiten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an künstlicher Intelligenz. Am Cyber Valley-Projekt sind aber noch mehr beteiligt als die Forschenden am Max-Planck-Institut. Alexander Danner spricht mit den Beteiligten des Kooperationsprojektes und hat ganz genau hingehört.
Das, was Sie gerade gehört haben, war Apollo. Ein freundlich lächelnder Roboter, der mich mit seinen großen Augen fixiert und mit geradezu menschlichen Bewegungen Becher ineinander stapelt. Hinter seinen Augen befindet sich eine Kamera, die den menschlichen Bewegungen folgen kann.
Die Informationen, die von der Kamera gesendet werden, werden sofort dazu genutzt, um den Roboter zu kontrollieren. Er ist ganz anders als die typischen Roboter in einer Fabrik, die blind sind und nur immer und immer wieder dieselbe Handlung vollführen. Was wir hier anstreben, ist, dass der Roboter all seine Handlungen gleichzeitig und vor allem flüssig ausführen kann. Was jedoch eine große Herausforderung ist.
Hierfür hat Vincent Behrens ein Programm namens Playful entwickelt. Das ermöglicht, dass Roboter ihre Umgebung wahrnehmen und damit umgehen können. Apollo ist also ein Beispiel für zahlreiche Möglichkeiten, die sich den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dank der Software nun bieten. Vorstellbar wäre, dass der Roboter zum Pfleger wird. Dadurch hat der menschliche Pfleger mehr Zeit für das Zwischenmenschliche. Svetelina Alexiades ist Versuchskoordinatorin am Max-Planck-Institut. Sie arbeitet in der Abteilung für perzeptive Systeme. Dabei geht es um die Wahrnehmung und die Digitalisierung des Menschen.
Damit Computer uns sehen können, uns wahrnehmen können und uns verstehen können und uns auch helfen können, müssen die verstehen, wie Menschen aussehen, was machen die so, wie bewegen sie sich. Und dieses Modell soll realistisch aussehen, sich realistisch bewegen können und auch einfach genug sein, damit Computer damit arbeiten können, und zwar schnell.
Doch wofür ist das alles überhaupt gut? Svetelina Alexiades erklärt, dass es zum Beispiel möglich gemacht werden soll, Kleidung oder auch Brillen online in 3D anzuprobieren. Manchmal könnte es auch helfen, kranke Menschen zu behandeln. So gab es etwa eine Zusammenarbeit mit der Klinik in Tübingen, bei der virtuelle Ganzkörperaufnahmen von magersüchtigen Patientinnen und normalgewichtigen Frauen erstellt wurden. Die Bilder wurden dann so verändert, dass die Körper dicker bzw. dünner erschienen. Alle Probandinnen sollten sich selbst einschätzen.
In der Psychologie herrschte seit den 50ern schon die Meinung, dass Patientinnen mit Anorexia nervosa sich immer als sehr voll, als sehr dick sehen, und wir sehen es sogar in den Medien, die magersüchtige Mädchen sich immer als dick betrachten im Spiegel. Doch unsere Studie hat ganz klar gezeigt, dass die Anorexie-Patientinnen eigentlich viel besser waren, sich selbst zu schätzen und auch andere Personen zu schätzen. Wahrscheinlich dadurch, dass sie mit sich selbst viel auseinandersetzen.
Durch die Studie hat sich also gezeigt, dass man deren Therapien anders gestalten muss. Es gibt mehr Anwendungsmöglichkeiten, als es sich wohl die meisten von uns vorstellen können. Dr. Philipp Behrens, Professor der Medizinischen Fakultät für Augenheilkunde, forscht mit seiner Gruppe an der Universität Tübingen. In seinem Projekt geht es um schnellere Diagnosen für alle.
Wenn Sie zum Beispiel an Indien, China, bestimmte Regionen in Afrika gibt, die eben nicht so flächendeckend mit Spezialkliniken versorgt sind wie Baden-Württemberg. Das ist sicherlich eine große Hoffnung, dass das geht und dass die Leute über die Smartphones zum Beispiel bestimmte Bilder machen können von Leberflecken, von ihren Augenhintergründen und nur dann zum Arzt gehen und tatsächlich beschwerliche Reisen auf sich nehmen, wenn algorithmisch vorbefundet festgestellt wird, dass das nötig ist. Für die Gesellschaft hier kann das auch relevant sein. Ja, wir haben Fachärztemangel auf dem Land, sodass hier im Bereich der Telemedizin solche Verfahren durchaus auch zum Einsatz kommen könnten.
Doch wie wird diese Forschung im Cyber Valley überhaupt finanziert? Alle 11 Partner zusammen geben 165 Millionen Euro für das Projekt. Den größten Teil davon trägt das Land Baden-Württemberg. Aber auch die Unternehmen unterstützen die insgesamt 10 neuen Forschungsgruppen an den Universitäten Tübingen und Stuttgart. Trotzdem haben die Unternehmen nicht automatisch Anspruch auf die Forschungsergebnisse. Die Forscher und Forscherinnen können selbst entscheiden, ob sie mit den Unternehmen zusammenarbeiten wollen, sagt zumindest der Leiter der Tübinger Hochschulkommunikation, Karl Guido Reikock.
Die Unternehmen können Forschungsprojekte vorschlagen und um diese Forschungsprojekte können sich dann wiederum Wissenschaftler aus der Max-Planck-Gesellschaft oder den beiden beteiligten Universitäten bewerben. Also es gibt keinerlei Zwang, zu bestimmten von den Unternehmen vorgegebenen Themen zu forschen. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen auch keinen freien Wissenstransfer in die Unternehmen hinein, wenn jemand etwas erforscht hat. Denn die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland schützen auch die Wissenschaftler dahingehend, dass deren geistiges Eigentum nicht einfach von Unternehmen abgegriffen werden kann. Wenn die Cyber Valley-Partner, also die Industriepartner, Interesse daran haben, dort Nutzungsrechte zu erwerben, dann können die käuflich erwerben.
Reikock ist begeistert vom Cyber Valley-Projekt und betont vor allem den enormen Mehrwert für die Wissenschaft, Wirtschaft und unsere Region.
Es gibt eigentlich weltweit sehr, sehr wenige Menschen, die sich tatsächlich mit dem Thema KI wirklich gut auskennen. Also ich kenne eine Erhebung, die kommt auf rund 22.000 Menschen weltweit und weniger als 700 in Deutschland. Wir alle stehen in einem weltweiten Wettbewerb, nicht nur die Wirtschaft, auch die Wissenschaft. Und deswegen können wir es uns eigentlich gar nicht leisten zu sagen, naja, KI interessiert uns jetzt nicht. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass das Thema künstliche Intelligenz in der Wirtschaft, in Unternehmen für zahllose Anwendungen in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. Das heißt, wir haben an diesem Bereich ein riesengroßes Nachwuchsproblem. Die Wirtschaft, auch hier in der Region, braucht Experten im Bereich künstlicher Intelligenz. Und an der Stelle haben die beiden Universitäten Tübingen und Stuttgart eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Auch die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sieht im Cyber Valley-Projekt die Zukunft der Wirtschaft und der Wissenschaft für Baden-Württemberg.
Ja, wir sind stark im Bereich Automobil oder Mobilität insgesamt. Wir sind sehr stark im Bereich Gesundheit. Wir sind sehr stark im Bereich Maschinenbau. All diese Themen sind von enormer Bedeutung, wenn es um KI geht. Wir werden ohne KI keine Zukunftslösung erarbeiten müssen. Also für unser Land ist es wirtschaftlich wichtig.
Bei aller Euphorie für das Projekt gibt es in Tübingen auch kritische Stimmen. Vor allem der Kooperationspartner und Wirtschaftsriese Amazon steht verstärkt in der Kritik. Eine studentische Initiative in Tübingen stört sich vor allem daran, dass Amazon am Projekt beteiligt ist. Das Unternehmen steht seit längerem auch in Deutschland wegen seinen Arbeitsbedingungen in der Kritik. Die Ministerin sieht es pragmatisch.
Ja, wenn Amazon nicht Geheimhaltungsklauseln für seine Finanzierung definiert, sondern Ressourcen zur Verfügung stellt und die Forscher können frei damit umgehen und ihre Forschung betreiben und sie frei veröffentlichen, dann ist sie, auch wenn das Geld von Amazon kommt, frei.
Ob und wie sich das in Zukunft bewahrheiten wird, muss sich noch zeigen. Hinter dem Cyber Valley steht vor allem ein Forschungsprojekt, an dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt teilnehmen. Mit dem Projekt hat sich das Land Baden-Württemberg das Ziel gesetzt, ein europäisches Zentrum für künstliche Intelligenz zu etablieren. Das zugesagte Geld reicht bis 2022.
Das war ein Beitrag von Alexander Danner, Lisa Ellinger, Gerd Hage, Ann-Christine Strupp und Tan Maitran über das Forschungsprojekt Cyber Valley. Hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Weiter geht's jetzt hier mit Rockmusik aus Großbritannien und dem Song Birch Tree von den Foals.
Grew up
nächsten Beitrag geht es jetzt um das kritische Thema Ethik und künstliche Intelligenz. Für viele Menschen gehört es bereits zum Alltag, sich mit digitalen Sprachassistenten zu unterhalten. Die künstlichen Stimmen von Google, Alexa, Siri und Co. hören uns zu und führen unsere Befehle aus. Hey, Google, erzähl mir einen Witz.
Ein Witz kommt sofort. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie so leicht zu durchschauen sind.
Ein Drittel der Deutschen nutzt sie bereits, die künstlichen Stimmen aus dem Smart Speaker oder Smartphone. Besonders in Familien sind die Kleinhelfer beliebt, um das Wetter abzufragen oder das Licht innerhalb der Wohnung zu steuern. Während solche Sprachassistenten Sprachbefehle jedoch nur ausführen, entwickeln IT-Konzerne wie Google nun auch Anwendungen, die die menschliche Stimme täuschend echt nachahmen können.
Hello, how can I help you?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Zwei Stimmen unterhalten sich am Telefon.
Give me one second.
Mm-hmm.
Es geht um einen Friseurtermin. Soweit so normal. Aber eine der Stimmen gehört keinem Menschen, sondern wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.
Okay, what's your first name?
The first name is Lisa.
2018 hat Google seinen Sprachassistenten Google Duplex vorgestellt, der für uns in Zukunft Termine per Telefon aushandelt oder einen Tisch im Restaurant reserviert.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day.
Hätten Sie den Unterschied gemerkt?
Test 1. Wer spricht hier eigentlich?
Ich habe gehört, welches der Roboter ist.
Maya ist 12 Jahre alt. Ihre Familie nutzt bereits zu Hause einen Sprachassistenten, um das Wetter für den nächsten Tag zu checken oder Musik zu hören.
Teilweise auch, weil es halt keine verschiedenen Stimmlagen hatte, also weil es mal nicht höher oder tiefer geht.
Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, dass die Person, die anruft, ist die synthetische Stimme.
Marius studiert im Master Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau und hat sich während seines Studiums schon mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Mit der Sprachsynthese bisher allerdings nicht.
Ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken über Sprachsynthese gemacht und daher habe ich auch nicht gedacht, dass es schon so weit entwickelt ist. Als großes Risiko sehe ich es, wenn die Sprachsynthese so weit entwickelt ist, dass man einfach Stimmen imitieren kann und dann quasi Menschen Worte in den Mund legen kann, die man nie gesagt hat.
Auch die 58-jährige Irene steht der Sprachsynthese eher skeptisch gegenüber.
Auf der einen Seite sehe ich Chancen, und zwar die, dass diese arme Frauen in den Callcentern nicht von irgendwelchen Anrufenden beschimpft werden. Ein Sprachassistent steckt es leichter weg. Die Risiken sind aber auch, dass halt alles digital erfasst werden kann und gespeichert.
Aber darf uns eine künstliche Intelligenz überhaupt so über ihre Identität hinwegtäuschen? Welche ethischen Aspekte werden hier berührt und wie geht man mit ihnen um? Und was ist Ethik überhaupt?
Laut Wikipedia, die Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst.
Thilo Hagendorf ist Medien- und Technikethiker an der Universität Tübingen und beschäftigt sich mit den ethischen Aspekten von künstlicher Intelligenz.
Wenn man mit so einem Assistenten spricht, will man natürlich wissen, redet man jetzt gerade mit einem Computer? Weil wenn man mit einem Computer redet, heißt es auch gleichzeitig, dass das eigene gesprochene Wort aufgezeichnet wird. Es muss ja analysiert werden. Ja, oder rede ich mit einem Menschen? Inzwischen ist das eingeführt. Also wenn Google Duplex Anrufe tätigt, dann wird zuerst gesagt, ja, ich bin eine künstliche Intelligenz und ich zeichne auch das gesprochene Wort auf.
Die Entwicklungen von IT-Konzernen wie Google und Co. sind schon relativ weit. In der Gesellschaft wird die Sprachsynthese jedoch kaum wahrgenommen. Auch neue Gesetze sucht man bisher vergeblich.
Diese neuen technischen Innovationen, die lösen eigentlich fast immer erst so eine Phase der Irritation, vielleicht sogar eine Phase des Chaos aus, bevor dann sich kulturelle Praktiken, rechtliche Praktiken, politische Diskurse etc. daran angepasst haben.
Das heißt also, die Forscher machen bis dahin, was sie wollen?
Wahrscheinlich wird der Weg der sein, dass man Forschung weiter betreibt und eben in beide Richtungen betreibt. Also auf der einen Seite wird man daran forschen, wie kann die Sprachsynthese immer besser werden, immer realistischer werden, immer gewandter werden. Und auf der anderen Seite wird man Forschung betreiben, bei der es darum geht, wie können wir jetzt den Missbrauch dieser Systeme verhindern.
Stellen wir uns vor, die Forschung hat die Sprachsynthese mittlerweile so verbessert, dass sie Teil unseres Alltages ist. Was können künstliche Stimmen eigentlich alles? Arzt- oder Friseurtermine übernehmen ist das eine. Möglich wäre aber auch
über 1000 Bewerbungsgespräche am Tag in mehreren Sprachen führen, unseren Steuerberater anrufen, Verwandten zum Geburtstag gratulieren, Wetterberichte mit der Stimme von Til Schweiger lesen, Podcasts produzieren, ohne dass ein Sprecher dafür im Studio stehen muss, Sexroboter mit der Stimme der Ex-Frau sprechen lassen oder die Puppe unserer Kinder mit der Stimme von der verstorbenen Oma. Aber was passiert, wenn wir in den Nachrichten oder in den sozialen Medien das Statement einer Politikerin hören und nicht mehr unterscheiden können, ist dieses Statement echt oder gefaked? Unter dem Stichwort Deepfakes bekommt auch die Sprachsynthese ganz andere Gesichtspunkte.
Ich glaube, es gab zwei Prinzipien, die lange Zeit gültig waren. Das eine ist Seeing is Believing und das andere ist Hearing is Believing. Ja, man geht davon aus, es ist echt, es ist real, was man da hört, und das ist jetzt einfach obsolet.
Was heißt das konkret für die Journalisten im Hörfunk? Katharina Thoms ist freie Journalistin beim Südwestrundfunk und hat sich intensiv mit dem Thema Sprachsynthese beschäftigt.
Wir lernen als JournalistInnen immer wieder, wie man jetzt Dinge verifizieren kann. Also unser Job ist nicht nur zu recherchieren, sondern auch immer mehr zu verifizieren. Das kommt einfach dazu. Es könnte ja fake sein. Hat Kanzlerin Merkel wirklich irgendwas Kritisches über ein Thema gesagt? Oder hat man ihr das nur angehängt und es kursiert in den sozialen Netzwerken und es ist dort nicht rauszukriegen?
Werden Hörerinnen und Hörer in Zukunft also an der Glaubwürdigkeit des Radios zweifeln?
Ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass die Glaubwürdigkeit in Audios noch sehr hoch ist, weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass das künstlich erzeugt ist. Aber wenn das eben in der Fläche mal verbreitet ist und jeder weiß, dass es diese Möglichkeit gibt, dann schwindet natürlich die Glaubwürdigkeit eines O-Tons, wie man ja im Radio sagt.
Der Medienethiker Hagendorf geht davon aus, dass Fake News durch künstliche Stimmen besonders in den sozialen Netzwerken ihre Wirkung entfalten, weil dort die Mittlerinstanz von etablierten Leitmedien fehlt.
Also man denke sich nur, man macht ein Deepfake mit dem Bild von Horst Seehofer und der Stimme von Horst Seehofer und er sagt, dass irgendwo ein Atomkraftwerk gerade einen großen Unfall hatte. Und schon löst man mit einfachsten Mitteln eine Massenpanik aus.
Das wäre ja Kriminalität in einer ganz neuen Dimension.
Test 2, Frau Merkel, sind Sie das?
Wie reagieren Hörerinnen und Hörer, wenn sie in Zukunft nicht mehr hundertprozentig wissen, ob die Stimme, die sie hören, echt ist?
Ich bin überzeugt, Europa ist unsere beste Chance.
Was, wenn das gar nicht die echte Angela Merkel war?
Das finde ich äußerst problematisch. Es geht gar nicht.
Weil das ist ja auch wieder ein Vertrauensbruch.
Für die Journalistin Katharina Thoms stehen hier auch rechtliche Fragen im Vordergrund.
Wir müssen darüber reden, ob es so wie es Recht am eigenen Bild und Persönlichkeitsrecht, ob das nicht auch für die eigene Stimme gilt, also dass man ohne Einwilligung gar nichts machen kann. Das hilft noch nicht gleich gegen Fakes, aber es macht auf jeden Fall eine neue eine Strafbarkeit irgendwie auf. Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Und auch die Gesellschaft ist gefragt, sich intensiver mit den Themen Sprachsynthese und Fake News auseinanderzusetzen. Und das fängt für den Medienethiker Hagendorf schon in der Schule an.
Ich glaube, das ist definitiv eine gute Idee, wäre in der Schule ja ein Fach oder Fächer einzurichten, die sich intensiver mit digitalen Medien beschäftigen. Die große Herausforderung ist dann natürlich für das Lehrpersonal, quasi immer up-to-date zu sein mit den technischen Innovationen, den technischen Möglichkeiten. Aber ich glaube, wenn man das gut organisiert, ist das gar nicht so schwer. Die zweite Herausforderung ist dann, den Kindern und Jugendlichen nicht so sehr zu vermitteln, ja, wo sind jetzt welche Knöpfe und wie kann man die drücken, sondern dass man über Medienwirkungen spricht und dass man dann eben auch ja, für Gefahren oder für Risiken sensibilisiert, wie gefakte Videos, gefakte Sprachaufnahmen und so weiter und so fort.
Und was lernen wir daraus?
Künstliche Stimmen werden immer besser darin, menschlich zu klingen. Fake News und Manipulation bekommen dadurch eine ganz neue Dimension. Aber auch für einfache Telefonate können künstliche Stimmen in Zukunft eingesetzt werden. Der Umgang mit künstlichen Stimmen muss aber gelernt werden. Fest steht, dass sie zwar menschlich klingen können, aber nicht immer menschlich sind. Das Gespräch mit der eigenen Mutter ist oft anstrengend, gerade weil es emotional ist. Freunde fühlen mit, lachen, kommen nach dem Anruf noch zum Grillen vorbei. All das kann die künstliche Stimme nicht.
Das war ein Beitrag von Ann-Kathrin Bielang, Amelie Rebmann, Anne Schneider, Iti Zhang und Marvin Zirkelbach. Gesprochen hat Amelie Rebmann. Ihr seid hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle, heute mit einer Sondersendung zur Tübinger Mediendozentur 2019. Am Mikrofon Lisa Ellinger. Als nächstes haben wir mal einen etwas ruhigeren Song für euch. Der italienische Musiker Federico Albanese komponiert für Filme und andere Projekte, veröffentlicht aber auch eigene Alben. Hier hört ihr jetzt aus seinem 2018 erschienenen Album By the Deep Sea den Song We Were There. Das war der italienische Komponist Federico Albanese mit We Were There. Der folgende Song kommt euch bestimmt bekannt vor. Ursprünglich ein A Cappella-Song von Suzanne Vega aus dem Jahr 1987, haben Anne-Mai Kantereit gemeinsam mit Giant Rooks den alten Klassiker Tom's Diner neu aufgenommen. Viel Spaß!
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee.
And he feels it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who
And I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk.
Micro Europa.
Micro Europa.
Wie in der Sendung heute schon mal angeklungen ist, polarisieren in Tübingen die Meinungen zum Cyber Valley. Das zeigte sich beispielsweise ganz deutlich, als Ende 2018 das Hörsaalzentrum Kupferbau von Aktivisten besetzt wurde. Besonders die Beteiligung von Großkonzernen wie Amazon am Cyber Valley-Projekt lösen bei einigen ethische Bedenken aus. Aber auch steigende Mietpreise und soziale Verdrängung spielen eine zentrale Rolle in der aktuellen Diskussion. Frederika Tsirakidou hat unter anderem mit Ranga Yogeshwar und Boris Palmer über die Grenzen des Wachstums gesprochen.
Man könnte auf der Fläche von Tübingen auch 1 Million Einwohner unterbringen. Man muss nur nach Manhattan gehen, dann sieht man, dass das möglich ist.
Für Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer sind die Grenzen des Wachstums der Stadt noch lange nicht erreicht. Die Frage danach, wie viel eine beschauliche Kleinstadt wie Tübingen leisten kann und soll, wird jedoch kontrovers diskutiert. Auch Ranga Yogeshwar nimmt zum Thema eine Haltung ein und spricht sich generell für das Cyber Rally aus.
Man braucht gerade bei den Innovationsprozessen von heute auch Hotspots, also Konzentrationen, wo kluge Köpfe auf andere kluge Köpfe stoßen und genau damit eine kritische Masse erreicht wird. Und insofern ist das zuerst einmal durchaus ein richtiger Ansatz. Die Frage ist, ob die kritische Masse ausreicht.
Jedoch schürt das Cyber Valley-Projekt auch Ängste. Steigende Mietpreise, soziale Verdrängung und die Frage danach, ob man mit einem Mega-Unternehmen wie Amazon gemeinsame Sache machen sollte? Wie viel Wachstum kann Tübingen leisten und wo liegen die Grenzen dieses Wachstums? Gitta Rosenkranz, Stadträtin der Tübinger Linken, findet auf diese Frage eine klare Antwort. Sie befürwortet die Kupferbaubesetzung und unterstützt die Forderungen der studentischen Aktivisten.
Die Aktion selber fanden wir natürlich absolut unterstützenswert. Wir waren auch mehrmals im Kupferbau und finden, genauso muss sein, weil sowas wie ziviler Ungehorsam, Protestaktion von unten, vor allem von Menschen, die sich auskennen in der Materie, ist ja genau das, was man braucht. Das sieht man jetzt auch im Bereich Klimaschutz, wo ja auch sehr viel, vor allem junge Leute, auf die Straße gehen.
Für einen offenen Diskurs spricht sich Dr. Christopher Gohl aus. Der FDP-Politiker ist Dozent am Tübinger Weltethos-Institut und leitet aktuell ein Forschungsseminar, das die Bedeutung des Cyber Valleys für die Tübinger Demokratie diskutiert. Gohl fordert, nicht übereinander, sondern miteinander zu sprechen. Er wünscht sich eine selbstbewusste Stadt, die sich gegenüber dem Megaplayer Amazon nicht klein machen lässt, sondern als gleichwertiger Partner auftritt.
Ich glaube, dass die Pro- und Contra-Haltung, die dort noch, also Contra vertreten wurde, eigentlich letztlich gar nicht so zielführend ist, denn ich glaube, dass sich viele auch beteiligte Forscher ähnliche Fragen stellen wie manche Kritiker. Und deswegen glaube ich, dass man eigentlich in ein Gespräch kommen sollte, nicht über Pro und Contra, sondern über Prämissen und Konsequenzen des Cyber Valley-Projekts.
Gohl betont jedoch auch, dass er selbst das Cyber Valley in erster Linie als Chance für Tübingen und darüber hinaus für ganz Europa begreift. Die Gefahr einer Machtkonzentration großer Konzerne wie im Silicon Valley oder eine soziale Verdrängung wie in Seattle sieht er in Tübingen nicht. Gitta Rosenkranz befürchtet hingegen, die Spaltung der Gesellschaft könne durch das Cyber Rally-Projekt verstärkt werden. Um dem entgegenzuwirken, fordert die Linke eine Zivilklausel. Wirtschaftsorientierte und öffentlich geförderte Forschung in einem? Das geht, so Rosenkranz. Jedoch müssten die Rollen klar verteilt sein und für klare Transparenz gesorgt werden. An Oberbürgermeister Palmer stellt sie konkrete Forderungen.
Wir wollen eine rein zivile Forschung bei Cyber Valley. Wir wollen eine Kontrolle durch die Kommune. Wir möchten die Zivilklausel unbedingt. Wir wollen eine klare Haltung, keine Betriebe, die Rüstungsforschung machen. Wir wollen eine klare Trennung von rein wirtschaftlich geförderten KI-Forschungsinstituten. Und wir möchten, dass erst vorher zusammen mit dem Gemeinderat, zusammen mit den Akteurinnen und Akteuren darüber diskutiert wird, können wir uns das leisten.
Palmer hingegen betrachtet die Forderungen der Linken als illusionistisch. Er könne diese nicht erfüllen.
Ich kann darauf leider gar nicht eingehen, weil ich das für linken Populismus halte. Wer es kurz durchdenkt, stellt fest, nichts davon ist realisierbar und im Entscheidungsbereich der Stadt. Ich kann nicht als Oberbürgermeister bundesweit Tarifverträge für verbindlich erklären, die Möglichkeit von befristeten Arbeitsverhältnissen abschaffen und den Daimler und ZF Friedrichshafen und Amazon so ummodeln, dass die nie wieder irgendwas mit Rüstung machen. Das sind alles illusionäre Vorstellungen. Wenn man das erfüllen würde, dann gäbe es einfach kein Cyber Valley.
Was wir sicher wissen: Die Max-Planck-Gesellschaft und die Universitäten Stuttgart und Tübingen stecken bisher 165 Millionen Euro in das Projekt. Und das nur im ersten Schritt. An der Uni Tübingen wird der internationale Master Machine Learning gegründet. Auch gibt es seit April das Ethics and Philosophy Lab, das ethische Fragen zum Cyber Valley-Projekt beantworten soll. Die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät hat seit 2011 nahezu ein Viertel Zuwachs an Studierenden bekommen, wohingegen es in den juristischen sowie in den theologischen Fakultäten abgenommen hat. Auch in den anderen Fakultäten ist kein solcher Anstieg zu spüren wie in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Seit 2011 steigt die Einwohnerzahl jährlich um etwa 1000 Einwohner. Dies zeigt sich auch in den Miet- und Kaufpreisen von Wohnungen. In den letzten 8 Jahren sind die Preise für Eigentumswohnungen im Neubausegment um etwa 50% angestiegen. Wo liegen also die Grenzen des Wachstums? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Stadträtin Rosenkranz. Ihrer Meinung nach hat Tübingen noch nicht die Kapazitäten, um ein Projekt wie Cyber Valley zu stemmen.
Ich glaube, die Grenzen des Wachstums liegen da, bevor man 3.000 bis 4.000 Menschen da arbeiten lässt, erst zu gucken, welche Kapazitäten haben wir in die Stadt und dann die Menschen herholen, weil die werden ja kommen. Das ist ja auch schön so, ja. Aber ich glaube, wir müssen erst gucken, haben wir genug Fachkräfte, haben wir genug Baugrundstücke, haben wir genug Wohnraum und dann auch klare Auflagen der Kommune zu machen. Das heißt, Gewerbesteuer zahlen, wie jeder kleine Handwerksbetrieb auch. Und sich am Stadtleben, an der Infrastruktur durch finanzielle Mittel zu beteiligen.
Für Oberbürgermeister Palmer lautet die Antwort auf diese Frage: Ja, wir können. Grenzen des Wachstums sieht er trotzdem.
Ja, wir müssen uns um Wohnraum in der Stadt kümmern, aber nicht wegen des Cyber Valleys, sondern weil Tübingen sehr attraktiv ist, sehr viele Menschen in der Stadt leben wollen und weil überhaupt in Deutschland Wohnungsnot herrscht. Ich möchte nicht, dass Tübingen weiter in die Natur hinaus wächst und Straßen baut und Baugebiete in die Landschaft setzt. Ich glaube aber, dass ein Wachstum an Menschen und Arbeitsplätzen in der Stadt sehr gut zu bewältigen ist, weil Tübingen zum Beispiel nur halb so dicht besiedelt ist wie Heidelberg oder Freiburg. Und da hat auch noch niemand gesagt, dass das Slums oder unerträgliche Zustände seien.
Palmer ist sich sicher. Tübingen hat enormes Potenzial, ein Zentrum aktueller Forschung zu werden. Das Projekt Cyber Valley sei vielversprechend und die Kritik der Gegner zu kurz gedacht. Fest steht jedoch auch: Die Bedenken der Gegner betreffen aktuelle Probleme, wie die Wohnungsnot und soziale Spaltungen, die durch Cyber Valley verschlimmert werden könnten. Über der Debatte nach den Grenzen des Wachstums schwebt also die Frage, wie Fortschritt, Ethik und Menschlichkeit vereint werden können.
Das war ein Beitrag von Anna Gürt, Sina Kallenberger, Rebecca Sahin, Friederike Zirakidu und Kiprom Zirjohannes im Rahmen eines Seminars zur Mediendozentur an der Uni Tübingen. Ganz aktuell hat Bosch übrigens angekündigt, einen weiteren Forschungscampus für künstliche Intelligenz in Tübingen zu errichten. Bosch möchte die Erkenntnisse der Grundlagenforschung nutzen, um konkrete Anwendungen für die Industrie zu entwickeln. Das Unternehmen möchte 700 Jobs für KI-Forscher schaffen und steckt 35 Millionen Euro in das Vorhaben. Gegen die Wohnungsnot hat die Stadt Tübingen das Handlungsprogramm Fairer Wohnen entwickelt. Dämpfung von Preissteigerungen für Miet- und Bauland und bezahlbarer Wohnraum für alle Einkommensgruppen sind dabei zwei der Ziele des Programms. Die Kritik am Cyber Valley wird dadurch aber höchstwahrscheinlich nicht weniger und das Projekt wird weiter für Diskussionsstoff in Tübingen sorgen. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle, am Mikrofon Lisa Ellinger. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung angelangt. An der Stelle möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass im Rahmen des Kooperationsprojekts auch ein Filmbeitrag entstanden ist. Darin geht es um die Beteiligung von Amazon am Cyber Valley in Tübingen. Den Filmbeitrag könnt ihr euch bei Campus TV anschauen. Die heutige Sendung ist in Kooperation mit dem SWR-Studio Tübingen und im Rahmen der Mediendozentur 2019 entstanden. An der Stelle auch ganz herzlichen Dank an unsere Mentoren vom SWR Tübingen, Markus Beschoner, Sandra Müller, Eberhard Frohnmeier und Andreas Nah. An den Reglern saß heute Julian Thomas, Regie Alexander Danner, Musikredaktion hatte Anne Schneider. Vom Mikrofon verabschiedet sich Lisa Ellinger. So, und wenn ihr jetzt noch mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Passend zum Ende der Sendung verabschiede ich mich jetzt mit dem Song Leaving von Miriam Hufnagel, die unter dem Namen Avec also wie das französische Vorwort avec, im Jahr 2016 ihr Debütalbum veröffentlicht hat. Der folgende Song, Leaving, stammt bereits von ihrem zweiten Album mit dem Titel Heaven Hell. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und vielleicht bis bald mal. Ciao!
What did you do to my mind? What did you do to make me so blind and that? What did you do to my heart? Cause I want you, I want you so much. And hold me in your coat of arms, drown me in your cold, cold love. Cold, cold love. And I wasn't sure.